Ich schlage vor, dass wir etwas nachdenken über das Leben Jakobs. Und wir wollen dazu lesen aus 1. Mose 35. Jakob ist ein schönes Beispiel dafür, wie Gott alle Zeit auf die Seinen herniederschaut und wie er segnende Hände über sie ausbreitet. 1. Mose 35, Vers 1. Und Jakob sprach, und Gott sprach zu Jakob: Mache dich auf, ziehe hinauf nach Bethel und wohne daselbst, und mache daselbst einen Altar dem Gott, der dir erschienen ist, als du vor deinem Bruder Esau flohest. Da sprach Jakob zu seinem Hause und zu allen, die bei ihm waren: Tut die fremden Götter hinweg, die in eurer Mitte sind, und reiniget euch und wechselt eure Kleider. Und wir wollen uns aufmachen und nach Bethel hinaufziehen, und ich werde da selbst einen Altar machen dem Gott, der mir geantwortet hat am Tage meiner Drangsal und mit mir gewesen ist auf dem Wege, den ich gewandelt bin. Und sie gaben Jakob alle fremden Götter, die in ihrer Hand, und die Ringe, die in ihren Ohren waren. Und Jakob vergrub sie unter der Terebinte, die bei Sichem ist. Und sie brachen auf. Und der Schrecken Gottes kam über die Städte, die ringsum um sie her waren, so dass sie den Söhnen Jakobs nicht nachjagten. Und Jakob kam nach Luz, welches im Lande Kanaan liegt, das ist Bethel, er und alles Volk, das bei ihm war. Und er baute da selbst einen Altar und nannte den Ort El-Bethel, denn Gott hatte sich ihm da selbst geoffenbart, als er vor seinem Bruder floh. Vers 9. Und Gott erschien dem Jakob wiederum, als er aus Paddan Aram kam, und segnete ihn. Und Gott sprach zu ihm: Dein Name ist Jakob. Dein Name soll hinfort nicht Jakob heißen, sondern Israel soll dein Name sein. Und er gab ihm den Namen Israel, und Gott sprach zu ihm: Ich bin Gott, der Allmächtige, sei fruchtbar und mehre dich. Eine Nation und ein Haufe von Nationen soll aus dir werden, und Könige sollen aus deinen Ländern hervorkommen. Und das Land, das ich Abraham und Isaak gegeben habe, dir will ich es geben, und deinem Samen nach dir will ich das Land geben. Und Gott fuhr von ihm auf an dem Orte, wo er mit ihm geredet hatte. Und Jakob richtete ein Denkmal auf an dem Orte, wo er mit ihm geredet hatte, ein Denkmal von Stein, und spendete darauf ein Trankopfer und goss Öl darauf. Und Jakob gab dem Orte, wo selbst Gott ihm mit ihm geredet hatte, den Namen Bethel. Soweit. Jakob ist ein sehr bemerkenswerter Mann, der nicht gut angefangen hat, aber sehr gut geendet hat. Und ich denke, darin kann er für viele von uns eine Ermutigung sein. Es gibt viele Könige in der Bibel, die gut angefangen haben, aber schlecht geendet haben. Eigentlich die Mehrzahl. Ein guter Anfang ist gut, ein gutes Ende ist besser. Gott ist mit Jakob gegangen. Jakob heißt Überlister. Und Jakob hat seinem Namen alle Ehre gemacht. Er hat sich den Segen der Erstgeburt erschlichen. Und dazu hat er seinen Vater betrogen und seinen Bruder. Das war nicht gut. Die Tatsache, dass er den Segen schätzte, zeigt uns, dass Jakob ein Gläubiger war, der Wert auf das legte, was Gott geben wollte. Aber die Art und Weise, wie er den Segen bekommen wollte, war sehr ungut. Das führte dazu, dass er fliehen musste. Und auf dem Weg, als er weg war vom Land, hat Gott sich ihm offenbart. Wir wollen das mal kurz lesen in 1. Mose 28. Er hatte dort, als er an dem Ort Luz war, einen Traum. 1. Mose 28, Vers 12. Und er träumte, und siehe, eine Leiter war auf die Erde gestellt, und ihre Spitze rührte an den Himmel. Und siehe, Engel Gottes stiegen auf und nieder an ihr. Und siehe, Jehova stand über ihr und sprach, ich bin Jehova, der Gott Abrahams, deines Vaters und der Gott Isaaks. Das Land, auf welchem du liegst, dir will ich es geben und deinem Samen. Und dein Same soll werden wie der Staub der Erde, und du wirst dich ausbreiten nach Westen und nach Osten und nach Norden und nach Süden hin. Und in dir und in deinem Samen sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Und siehe, ich bin mit dir, und ich will dich behüten überall, wohin du gehst, und dich zurückbringen in dieses Land, denn ich werde dich nicht verlassen, bis ich getan habe, was ich zu dir geredet habe. Ist das nicht schön zu sehen, wie Gott seinem Knecht Jakob, er war zu der Zeit wahrscheinlich etwa 70 Jahre alt, also kein junger Mann mehr, wie er ihm die Verheißung gibt, ich werde mit dir sein und du wirst auch das Land bekommen und ich werde dich auch zurückführen. Jakob hatte alles andere als das verdient. Aber da sieht man, dass Gott zu den Seinen treu steht. Er verlässt sie nicht. Er gibt Jakob eine wunderbare Verheißung. Und als Jakob erwachte, Vers 16, von seinem Schlafe, da sprach er, fürwahr, Jehova ist an diesem Orte und ich wusste es nicht. Und er fürchtete sich und sprach, wie furchtbar ist dieser Ort, und dies ist nichts anderes als Gottes Haus. Man sieht, dass Jakob sehr erschrocken ist darüber, und das kann man auch verstehen. Jakob hatte zu der Zeit keine Gemeinschaft mit Gott. Er lebte ohne Gott gleichsam. Er war auf der Flucht. Und die Tatsache, dass Gott ihm hier erscheint, und zwar in einem Traum, löst bei ihm Angst und Schrecken aus. Und nicht nur das, er steht des Morgens früh auf, Vers 18, und nimmt den Stein, den er zu seinen Häupten gelegt hatte, und stellte ihn auf als Denkmal und goss Öl auf seine Spitze. Und er gab selbigem Orte den Namen Bethel. Aber im Anfang war Luz der Name der Stadt. Und dann tut Jakob ein Gelübde. Und er sprach, wenn Gott mit mir ist und mich behütet auf diesem Wege, den ich gehe, und mit mir und mir Brot zu essen gibt und Kleider anzuziehen, und ich in Frieden zurückkehre zum Hause meines Vaters, so soll Jehova mein Gott sein. Ist das nicht eine Frechheit? Gott gibt eine wunderbare, bedingungslose Verheißung. Und Jakob sagt, wenn du das tust, er stellt Gottes Handeln in Frage. Da sieht man sein niedriges geistliches Niveau. Erstmal bekommt er Angst und dann tut er auch noch ein Gelübde, von dem er gar nicht weiß, ob er das je erfüllen wird. Ob er es erfüllt hat, wissen wir nicht. Aber dann zu sagen, wenn du das tust, dann sollst du mein Gott sein. So kann man doch nicht mit Gott umgehen. Wenn du das und das tust, dann will ich dir treu sein. Tja. Jakob, was machst du? Er zieht weiter. Er kommt schließlich zu seinem Onkel und der steht ihm an Schleue nichts nach. Der betrügt ihn, wo er kann. Ich denke, viele von euch kennen die Geschichte. Es war kein gutes Miteinander. Der eine hat dem anderen einen ausgewischt. Trotzdem hat Gott ihn gesegnet. Er hat ihm zwei Frauen gegeben. Schließlich hat er noch zwei Mägde gehabt als Nebenfrauen. Gott hat ihm viele Kinder gegeben. Hier in 1. Mose 34 hat er 12 Kinder, 11 Jungs und ein Mädchen. Und eines Tages, sein Onkel Laban hat ihn tüchtig betrogen. Er hat seinen Onkel betrogen, dann hat Gott gesagt, jetzt gehe hier weg. Und die Verabschiedung war sehr unschön. Seine Frau, die Rahel, hat einen Hausgötzen mitgenommen. Der Laban hat das mitgekriegt und dann ist er einfach geflohen, der Jakob, ohne sich vernünftig zu verabschieden. Dann ist Laban hinterhergezogen, hat ihn erreicht und hat gesagt, du hast meinen Hausgötzen mitgenommen. Er sagt, bei wem der gefunden wird, der soll sterben. Er wusste natürlich nicht, dass das Rahel war. Es ist nicht rausgekommen. Rahel hat den Götzen mitgenommen. Und schließlich auf diesem Weg Richtung Land kommt er an einen kleinen Fluss, Jabok. Und bevor er über diesen Fluss zog, ist Gott ihm noch einmal erschienen. Gott hat mit ihm gekämpft. Jakob wollte nicht loslassen. Er wollte in eigener Kraft weitergehen. Aber schließlich hat er gesagt, ich lass dich nicht los, du segnest mich denn. Und zur Erinnerung hat Gott sein Hüftgelenk angerührt, so dass er von der Zeit an humpelte. Er ist dann Esau begegnet in den nächsten Tagen. Und schließlich hat er sich in Sukkot niedergelassen. Von da aus ist er weitergezogen nach Sichem. Das ist im Norden Israels, etwas oberhalb von Jerusalem. Und das lesen wir in Kapitel 34. Das war ein Tiefpunkt im Leben Jakobs. Und zwar ist seine Tochter Dina hinausgegangen, hat sich die Bevölkerung des Landes angesehen. Dann kam der Sohn eines Stammesfürsten und hat sie verführt. Das gab natürlich einen Aufschrei bei den Söhnen Jakobs. Und sie haben sich dann überlegt, wir werden uns dafür gründlich rächen. Und in einer Nacht- und Nebelaktion haben sie alle Männer dieses Dorfes ausgerottet. Sie haben ein regelrechtes Massaker begangen. Das war sehr, sehr übel und Jakob hat sich sehr gefürchtet. Er sagt ja am Ende von Kapitel 34, da sprach Jakob in Vers 30 zu Simeon und Levi, das waren die beiden Anführer in dieser Sache, ihr habt mich in Trübsal gebracht, indem ihr mich stinkend machtet unter den Bewohnern des Landes, unter den Kanaanitern und unter den Perisitern. Ich aber bin ein zählbares Häuflein, und sie werden sich wieder mich versammeln und mich schlagen, und ich werde vertilgt werden, ich und mein Haus. Ja, Jakob hat nicht nur für sein eigenes Leben gefürchtet, sondern auch um das Leben seiner Familie. Was sollte er jetzt machen? Und in diese Situation hinein, wo Jakob wirklich am Ende ist, er weiß nicht, wie es weitergehen soll. Er muss damit rechnen, dass die ganze Familie ausgerottet wird. Da spricht auf einmal Gott zu ihm. Und darauf möchte ich die Betonung legen. Gott ist ein lebendiger Gott. Gott ist ein sprechender Gott. Und wir dürfen sehr, sehr dankbar dafür sein, dass auch wir einen Gott haben. Das ist derselbe Gott, der auch zu uns spricht, der uns sein Wort gegeben hat, der zu unseren Herzen sprechen möchte, der in die Situation hineinspricht, in der du und ich uns befinden. Er kennt dich. Er weiß, dass du vielleicht im Augenblick in einer schwierigen Situation bist. Und er möchte zu dir sprechen. Ist das nicht eine ganz große Gnade? Kein Gott in dieser Welt, und es gibt viele Götter, sagt die Bibel, obwohl das nicht eigentlich Götter sind. Aber diese Götter sind überhaupt nicht daran interessiert, dass sie eine persönliche Beziehung zu einem Menschen haben. Und wir haben einen Gott, der eine ganz persönliche Beziehung zu dir und mir haben möchte. Ein Gott, der sich im Neuen Testament offenbart hat als Vater. So haben wir ihn heute Abend angesprochen. Ist das nicht etwas ganz Großes? Einen Gott zu haben, der sich danach sehnt, mit dir und mir Gemeinschaft zu haben, der mit dir kommunizieren möchte, der zu dir sprechen möchte, der auch deine Situation, in der du dich befindest, verändern möchte. Und das tut Gott dadurch, dass er spricht. Natürlich dürfen wir auch an den Herrn Jesus denken, unseren Heiland, der sich für uns hingegeben hat, der sich genauso nach einer ganz persönlichen Gemeinschaft mit dir und mir sehnt. Was ist das für eine Freude für ihn, wenn er solche, die er erlöst hat, sieht, die daran interessiert sind, was er denkt, was er sagt, was er empfindet, die sich im Getriebe der Zeit der Unruhe der Zeit zurückziehen, um mit ihm zu sprechen, um erstmal zu hören aus seinem Wort und dann auch mit ihm zu sprechen. Das ist so eine große Gnade, dass wir einen sprechenden Gott haben. Und wir wollen sehen, wie dieser Gott die Situation Jakobs, die sehr, sehr schwierig war für ihn, verändert hat. Und Gott sprach zu Jakob. Was sagt Gott? Vier Dinge. Mach dich auf und zieh hinauf nach Bethel und mache da selbst einen Altar dem Gott, der dir erschienen ist. Mache dich auf, eins habe ich vergessen, mache dich auf, ziehe hinauf, wohne da selbst und mach einen Altar. Mach dich auf. Manche Gläubige bleiben, wo sie sind, ja? Irgendwo sind sie stecken geblieben. Manchmal kann das jahrelang dauern, dass man einfach nicht weiterkommt. Man kommt nicht weiter in seiner Beziehung zu dem Herrn Jesus. Irgendwas hindert. Man kommt nicht weiter im Wachstum. Man kommt nicht weiter darin, sich Gott zur Verfügung zu stellen und ihm zu dienen. Und darum, mach dich auf. Das ist erst, ja, da muss man aufstehen. Das zweite ist, zieh hinauf. Wer sich aufmacht und anfängt zu gehen, der darf wissen, mein Weg geht jetzt wieder nach oben. Zieh hinauf. Nein, nicht mehr in den unteren Gefilden bleiben. Und ziehe nach Bethel hinauf und wohne da selbst. Da lass dich nieder, Jakob. Da möchte ich dich jetzt haben. In Bethel. Was heißt Bethel? Haus Gottes. Ein Symbol für die Gegenwart Gottes. Siehst du, dass Gott sich danach sehnt, dass solche, die er erlöst hat, dass er die auch bei sich haben möchte in seiner Nähe. Bei Haus Gottes denken wir heute nicht unbedingt nur an einen bestimmten Ort, zu dem wir gehen, obwohl wir das auch tun dürfen. Aber Haus Gottes ist für uns die Gegenwart Gottes. Und der Herr Jesus hat verheißen, dass er bei uns sein will bis an das Ende des Zeitalters. Und er hat gesagt, dass er uns den Heiligen Geist gibt, dass er in uns bleiben wird. Das ist dasselbe Wort wie wohnen. Gott möchte so Gemeinschaft mit uns haben. Er möchte uns in seiner Nähe haben. Jakob, zieh hinauf nach Bethel und wohne da selbst. Da möchte ich dich haben. Und dann bau dort einen Altar. Wer nämlich in der Gegenwart Gottes ist und Gottes Handeln versteht mit ihm, der staunt darüber, wie groß Gott ist und wie Gott alle Dinge im Leben eines Gläubigen führt. Wenn wir zurückdenken an Augenblicke, die auch für uns schwer waren, wo wir nicht wussten, wie es weitergehen soll. Ist hier jemand, der nicht Gottes Hilfe erfahren hat? Ach, lasst uns darüber nachdenken und Gott dafür preisen. Wenn wir sehen, wie Gott alles in seiner Hand hat, wie er verheißen hat, uns nicht zu versäumen, wie er verheißen hat, uns an das Ziel zu bringen, wir könnten doch eigentlich vor Freude platzen. So einen Gott, dem wir niemals gleichgültig sind und der uns sieht und versteht und in unsere Situation hineinspricht. Lasst uns unsere Herzen weit öffnen für das Reden Gottes. Und wir werden es erleben, dass unsere Herzen auch weit werden, um diesen Gott anzubeten. Und das ist die Bedeutung davon, dass man einen Altar baut. Jetzt merkt, ohne dass Gott irgendwas sagt, merkt Jakob sofort, wenn ich hinaufziehen soll nach Bethel, muss sich etwas ändern in meiner Familie. Jetzt steht der Mann endlich mal richtig auf, so ein Familienvater, ja? Bis jetzt hat er vieles geduldet, er hatte keine Kraft. Er hat vielleicht viele Dinge gesehen, aber er konnte sie nicht anpacken. Wir denken jetzt nicht nur an Familienväter, wir denken auch an uns selbst, an Dinge, von denen wir wissen in unserem Leben, es ist nicht recht. Es passt nicht dazu, dass wir Kinder des Vaters sind. Wir merken das sofort. Dann muss ich mit dem und dem brechen. Gott sagt das nicht. Wie gütig ist Gott. Er spricht zu uns. Will unser Leben verändern. Aber die konkreten Dinge nennt Gott oft gar nicht beim Namen. Jakob weiß sofort, aha, was ist die Reaktion? Da sprach Jakob zu seinem Hause und zu allen, die bei ihm waren. Tut die fremden Götter hinweg. Er wusste also, dass die Götter da waren. Jetzt hat er die Kraft, darauf hinzuweisen und seiner Familie zu sagen, komm, weg damit. Dass die in der Mitte sind, das ist ja auch nicht von ungefähr, was? Die waren irgendwie zentral in der Familie. Dinge, fremde Götter? Ist das möglich, dass man fremde Götter hat? Ich sag dir jetzt auch nicht, was für dich ein fremder Gott ist. Wenn du Gottes Reden verspürst, dass Gott dein Leben verändern will, dann wirst du sehr schnell merken, welche Dinge es gibt, die da nicht hingehören. Tut die fremden Götter hinweg, die in eurer Mitte sind. Punkt 1. Zweitens, reinigt euch. Drittens, wechselt eure Kleider. Na, so ein schönes Bad, ich weiß noch, als ich Junge war, da war das alles noch nicht so komfortabel wie heute. Da wurde einmal in der Woche gebadet, freitags oder samstags. Das war schon ein Fest. Ach, mal richtig frisch wieder, was, von einer Woche. Man fühlte sich ja ganz neu. Ein schönes Bild dafür, dass Gläubige sich auch mal baden, ja? An sich sind wir ja gebadet, sagt der Herr Jesus in Johannes 10. Das bedeutet, wir sind von Neuem geboren. Aber er ist es, der den Jüngern die Füße wäscht. Und hier ist es einfach nötig, dass die ganze Familie mal badet. Alle nochmal so alles wegwaschen, ja, was da nicht hingehört. Und denkt mal, ja, dass das vielleicht auch ein bisschen gerochen hat. Sowas vom alten Menschen ist, das verbreitet keinen guten Geruch. Also mal richtig so ein wohltuendes Bad. Mal wieder richtig frei, richtig frisch. Und nicht nur, dass man selbst badet und sich reinigt, sondern dass man auch die Kleider wechselt. Wenn man Kleider lange anhat, naja. Wovon sprechen Kleider? In der Regel sprechen Kleider von dem, was andere an uns sehen. Und ich denke, Kleider sind ein schönes Bild für Gewohnheiten, die sich so eingeschliffen haben, so gewisse Unarten, über die man sich keine Rechenschaft ablegt. Manchmal sind das sehr kleine Dinge, wir wissen das aus der Familie. Jemand hat bestimmte Unarten, er erlaubt sich das einfach. Andere sagen immer wieder, kannst du das nicht lassen? Aber irgendwie, na, es gibt auch Gewohnheiten, die gar nicht gut sind. Gewohnheitssünden, an die man sich gewöhnt hat. Ja, lasst uns auch die Kleider reinigen. Das sind drei Dinge, die Jakob sehr klar werden. Er möchte jetzt hinaufziehen nach Bethel. Und nicht nur er, sondern seine ganze Familie möchte er mitnehmen. Alle, die ihm angehören. Und dazu ist es nötig, dass die fremden Götter wegkommen, dass sie sich reinigen und dass sie ihre Kleider wechseln. Und wir wollen uns aufmachen und nach Bethel hinaufziehen. Und ich werde da selbst einen Altar machen. Er möchte genau das tun, was Gott ihm gesagt hat. Und er erinnert sich daran, dass es ein gütiger Gott ist, der ihm geantwortet hat am Tag seiner Drangsal und mit ihm gewesen ist auf dem Wege, den er gewandelt ist. Wahrscheinlich ist Jakob hier so etwa 90 Jahre alt. Es sind also 20 Jahre vergangen, 20 sehr inhaltsreiche Jahre. Und er sieht zurück auf die Jahre und er wird sich bewusst, wie treu Gott ihn trotz seiner Untreue bewahrt hat. Und was ist die Antwort der Familie in Vers 4? Sie gaben Jakob alle fremden Götter. Und schön ist zu sehen, dass die Familie richtig mitmacht. Sie geben nicht nur die fremden Götter ab, Da war sicher der Teraphim dabei, aber da waren auch noch andere. Rahel hat endlich ihren Hausgötzen abgegeben. Und dann sieht man, dass sie auch noch etwas abgeben, wovon sie, das hat Jakob nicht gesagt, auch sie empfinden, da sieht man dieselbe Reaktion auch bei der ganzen Familie. Und zwar reißen sie sich die Ohrringe ab. Und diese Ohrringe brauchten sie als Amulette. Das waren also irgendwelche Talismänner, von denen sie sich versprachen, dass diese Ohrringe sie bewahrten und sie auch führten. Ich will nicht sagen, dass das heute die Bedeutung von Ohrringen ist, aber wir können das sehr schön anwenden auf alles, wovon wir glauben, dass es uns hilft, statt dass wir auf den Herrn vertrauen. Manche sagen schon mal, du, ich habe hier eine Medizin, die musst du nehmen, das hilft. Oder wenn du jeden Morgen Müsli isst, das hilft. Auf jeden Fall, du wirst dich viel besser fühlen. Oder mach dies, oder mach das, oder mach das. Oder ist es ein homöopathisches Mittelchen? Es hilft. Hilft es? Wer hilft? Wer ist unser Arzt? Worauf vertraust du? Gibt es eine Sache im Leben, wovon du meinst, dass es das ist, was dich entscheidend weitergebracht hat und wovon du glaubst und du entwickelst auch missionarischen Eifer, dass es auch anderen helfen wird? Weg mit den Ohrringen. Sie merken, dass es passt nicht in die Gegenwart Gottes, dass wir Dinge in unserem Leben zulassen, die aus einer anderen Quelle kommen. Und wenn das Amulette waren, dann können wir sicher sein, dass der Teufel sie gebrauchte, um dadurch einen Einfluss auf die Familie Jakobs auszuüben. Gibt es solche Einflüsse in unserem Leben? Schön zu sehen, wie durch das Reden Gottes sich in dieser Familie vieles verändert. Dann kommt das ganze Zeug weg, es wird unter einer Terebinte, wahrscheinlich ist es eine starke Eiche, die bei Sichem ist, vergraben. Und dann brechen sie auf. Jetzt ist der Augenblick da, wo sie nach Bethel hinaufziehen. Und statt dass sie sich weiter vor der Bevölkerung des Landes fürchten, kommt in Vers 5 ein Schrecken Gottes über die Städte, so dass sie den Söhnen Jakobs nicht nachjagten. Auf einmal, jetzt bekennt sich Gott zu Jakob und seiner Familie und er legt die Furcht, die vorher Jakob vor der Bevölkerung hatte, auf die Bevölkerung. Und er geht einen geraden Weg dahin, wo Gott ihn haben möchte. Schließlich kommt er nach Luz, das war der frühere Name. Hier steht schon, dass es Bethel war. Und alles Volk kommt mit. Und dort baut er dann, wie Gott es ihm gesagt hat und wie er es auch seiner Familie gesagt hat, einen Altar. Und schön ist zu sehen, dass er jetzt den Ort El-Bethel nennt. Bethel heißt schon Haus Gottes, aber El-Bethel heißt Gott des Hauses Gottes. Nicht nur ist ihm das Haus Gottes wichtig, sondern der Gott, der in diesem Haus wohnt. Das ist ein feiner Unterschied. Man merkt, wie auf einmal Gott im Leben Jakobs wieder wichtig wird, die erste Priorität bekommt. Liebe Geschwister, und das wünsche ich uns, dass der Herr Jesus wieder die erste Priorität in unserem Leben bekommt, in unserem Denken, dass alles wieder anfängt, sich um ihn zu drehen. Diesen großen Herrn, der uns so von so viel erlöst hat und der gerne möchte, dass wir auch alle in der Heiligung zunehmen. Er hat uns doch für sich erkauft und er möchte einfach uns nicht mit anderen Dingen teilen. Er möchte einfach, dass wir ganz für ihn da sind, dass unsere Herzen für ihn schlagen. Ja, nachdem er das getan hat, dann erscheint Gott ihm. Jetzt ist Jakob da, wo Gott ihn haben möchte. Und dann finden wir wunderbare Segnungen in den Versen. Es ist der Mühe wert, dass man über diese Verse einmal gründlich nachdenkt. Gott erscheint dem Jakob wiederum als er aus Paddan Aram kam und segnete ihn. Das ist ganz interessant, dass hier steht, als er aus Paddan Aram kam. Er war schon längere Zeit von Paddan Aram weggegangen. Das war die Gegend, wo sein Onkel Laban wohnte. Und ich denke, er war schon eine ganze Zeit unterwegs. Aber dieser Weg, der dauerte eigentlich zu lange, ja? Das hat man schon mal bei Gläubigen. Dass sie irgendwie säumig sind. Das sieht man auch bei Abraham, ja? Kommen nicht da an, wo Gott sie haben will. Aber jetzt, nachdem der Jakob in Bethel ist, jetzt sieht Gott eigentlich die Rückkehr aus Paddan Aram als abgeschlossen. Jetzt ist Jakob da, wo Gott ihn haben will. Und jetzt kann Gott Jakob segnen. Und Gott sprach zu ihm, dein Name ist Jakob, dein Name soll hinfort nicht Jakob heißen, sondern Israel soll sein, dein Name sein. Ist interessant, als der Jakob über den Jabbok zog, als er da rang mit dem Mann, da lesen wir bereits, dass Gott ihm diesen neuen Namen gibt. Und zwar in Kapitel 32, Vers 27, da sprach er zu ihm, was ist dein Name? Und er sprach Jakob. Da sprach er, nicht Jakob soll hinfort dein Name heißen, sondern Israel. Israel heißt Kämpfer Gottes. Und mir scheint es so, obwohl Gott in diesem Augenblick Jakob schon diesen neuen Namen gab, dass Jakob dem Namen noch nicht richtig Ehre gegeben hat. Dass er diesem neuen Namen noch nicht so richtig entsprochen hat. Da muss Gott nach einer Zeit nochmal sagen, hör mal, du heißt Israel, jetzt nicht mehr Jakob. Ist das nicht herrlich, was wir für einen Gott haben? Dass dieser Gott uns nicht gehen lässt und dass auch wenn wir manchmal schlecht begreifen oder sollte ich lieber sagen, sehr säumig sind im Gehorchen, wer gibt das nicht gerne zu? Wie viel mehr hätte Gott uns segnen können, wenn wir alle Zeit das getan hätten, was uns klar geworden ist aus seinem Wort? Ich weiß, welche Mühe das macht. Wir leben noch in einer gefallenen Welt. Das Vollkommene ist noch nicht da. Und wir haben leider noch die Sünde in uns, die uns immer wieder aus der Gemeinschaft mit dem Vater und dem Sohn wegzieht. Das ist eine Erfahrung. Lasst euch nicht zu sehr dadurch entmutigen. In der letzten Zeit wird mir das eigentlich immer klarer. Fast möchte ich sagen, als eine Erfahrung aus 40 Jahren, dass wir innerlich das alte Leben, dass das nicht verändert wird. Der Apostel Paulus sagt in Römer 7, ich weiß, dass in mir, das ist in meinem Fleische, nichts Gutes wohnt. Ich erinnere mich gerne daran, wie ein alter Bruder, der jetzt beim Herrn ist, sagt, damals habe ich das geglaubt, als ich Römer 7 studierte, denn Gott hat es gesagt. Aber heute, nach einem langen Leben, weiß ich aus Erfahrung, dass es so ist. Ich habe gedacht, dass ältere Menschen damit kein Problem mehr haben. Heute weiß ich, dass es doch so ist. Wir haben etwas in uns, was immer weg vom Herrn tendiert. Und das sehen wir auch bei dem Jakob. Es dauert lange. Aber Gott ist groß und Gott hat den Jakob lieb und Gott kümmert sich um den Jakob. Und es ist Gott auch nicht zu viel, dass er zweimal dem Jakob den Namen Israel gibt. Nun, was heißt das denn Israel? Möchtest du ein Israel werden? Ich wünschte, dass das Volk Israel, es trägt den Namen Israel. Eigentlich sollte man sagen, das Volk Jakob. Es ist noch nicht da, wo Gott es haben will. Es ist kein Kämpfer Gottes. Es kämpft für sich selbst. Es ist stolz auf seine Luftwaffe. Wenn es richtig ist, was ich mal gehört habe vor einiger Zeit, dann haben sie die zweitgrößte Luftwaffe der Welt. Stolz sind sie darauf. Und sie glauben, dass sie sich verteidigen können. Ach, würde Israel doch ein Kämpfer Gottes werden. Gott wird die Kraft des heiligen Volkes zerschmettern. Das lesen wir in Daniel 12. Und wenn Israel am Boden liegt, dann wird Gott sich dieses Volkes erbarmen. Wenn sie endlich dahin kommen, dass sie ihr Vertrauen auf Gott setzen. Israel, wo willst du hin? Sicher staunen wir über manches, was Gott mit diesem Volk tut. Und dass Gott das Volk trotzdem führt. Dass Gott das Volk in das Land gebracht hat, gleichsam nach Bethel. Aber das Volk ist noch nicht da, wo Gott es haben möchte. Es ist in dem Augenblick da, wo es den Herrn Jesus als Messias anerkennt. Sind du und ich Kämpfer Gottes? Was ist denn ein Kämpfer Gottes? Ein Kämpfer Gottes, der kämpft im Glauben, der kämpft für den Glauben, der setzt sich ein, der kämpft im Evangelium und der kämpft in den Gebeten. Wer kämpft hier in den Gebeten? Wer hat eine Gebetsliste und betet für die Geschwister? Und nicht nur für die Älteren, auch für die Jungen, für die Kinder. Kämpfer Gottes. Gott braucht Kämpfer. Endlich ist der Jakob da und jetzt wird sein Name geändert. Kämpfer Gottes. Wer möchte hier für Gott kämpfen? Komm nach Bethel. Komm in die Gegenwart Gottes. Das ist das Erste, womit Gott Jakob segnet, dass er ihm den neuen Namen gibt. Zweitens, ja, vielleicht sagst du, das ist ja unmöglich, so zu kämpfen, an allen Fronten zu kämpfen. Manchmal habe ich den Eindruck, das Leben ist wirklich bald nur noch Kampf, ja? Oder? Merkst du das nicht? Ja, wir müssen kämpfen. Es gibt Beispiele im Neuen Testament, wo Männer Gottes im Gebet gerungen haben, gekämpft haben. Da wird das Wort gebraucht, Gebetskampf, im Griechischen ist das Agonie. Wir wissen, dass dieses Wort übernommen worden ist, um Todeskampf zu bezeichnen. Ich will nicht sagen, dass Agonie an sich ursprünglich Todeskampf ist, aber es ist ein sehr heftiger Kampf. Gebet erfordert Kampf. Und manchmal denkt man, ich schaffe es nicht, was? Wie oft habe ich aufgehört, ich sah die Notwendigkeit zu beten und ich merkte was von dem Kampf und ich habe mich dem Kampf entzogen. Wer hat nicht im Evangelium gekämpft und gemerkt, ich kämpfe gegen eine Macht, die ist mir zu groß? Und es gibt so viele Einflüsse, die heute den Glauben zerstören wollen. Nützt es, dagegen zu kämpfen? Ja. Und das Schöne ist dann, dass sofort danach Gott sich vorstellt als der Allmächtige. Ist das nicht eine herrliche Antwort? Jakob, ich weiß, dass du schwach bist. Du bist Israel, du sollst jetzt ein Kämpfer sein. Und ich stärke dich, ich bin der Allmächtige. Das ist ein wunderbarer Name Gottes, El Shaddai. Das erste Mal finden wir den Namen in 1. Mose 17. In 1. Mose 16 wird beschrieben, wie Abraham den Sohn Ismael bekommt. Und das ist gründlich schief gegangen. Dann lesen wir 13 Jahre, er war damals 86 Jahre alt, als er den Ismael bekam. Und dann erscheint Gott ihm, als Abraham 99 Jahre ist. Und von den 13 Jahren wird überhaupt nichts erwähnt. Es scheint so, dass es auch eine Zeit ist, die Gott einfach mit Schweigen übergeht. Auf einmal spricht Gott zu Abraham und er sagt, ich bin der Allmächtige. Damals hast du nicht auf mich vertraut, aber jetzt werde ich in dein Leben eingreifen. Ich kann jedes Problem lösen. Abraham, ich weiß, dass du nicht mehr zeugungsfähig bist. Abraham, ich weiß, dass Sarah keine Kinder mehr bekommen kann. Römer 4. Jetzt werde ich dir zeigen, was ich machen kann. Ich bin der Allmächtige. Und da, wo für uns jede Hoffnung verloren ist, da stellt Gott sich vor als der Allmächtige. Und das tut er heute in der Endzeit, in einer Zeit, die zunehmend schwerer wird, wo wir uns gegenseitig ermuntern wollen, den Kampf zu kämpfen, und wir dürfen uns hinweisen auf Gott, den Allmächtigen. Ich bin Gott, der Allmächtige. Sei fruchtbar. Das ist hier natürlich in erster Linie buchstäblich gemeint. Gott würde die Nachkommenschaft Jakobs oder Israels segnen, eine Nation und ein Haufe von Nationen soll aus dir werden und Könige sollen aus deinen Ländern hervorkommen. Das möchte ich gerne auf uns anwenden. Das ist ein dritter Segen. Jakobs Nachkommenschaft wird mit vielen bedeutenden Königen gesegnet werden. Wer denkt nicht gerne an König David? Wer denkt nicht gerne an König Salomo? An Könige wie Hiskia? An Könige wie Josia? Oder Ussia, der ein gottesfürchtiger Mann war, bis auf eine Sache in seinem Leben? Ach, wie viele gottesfürchtige Könige sind aus dem Geschlecht Jakobs gekommen. Und ist der größte König nicht der Herr Jesus, der aus diesem Geschlecht aufgestanden ist und bald wiederkommen wird und über die ganze Erde herrschen wird? Was für ein Segen! Und wisst ihr, dass alle, die heute dem Herrn Jesus angehören, dass die auch Könige sind? So herrlich, was? Hier sitzen lauter Könige und Königinnen. Wir wissen das aus dem Neuen Testament. Liebe Geschwister, lasst uns einander so sehen, dass hier lauter Könige und Königinnen sitzen. Macht euch das mal bewusst, was das für eine große Stellung ist. Im Moment ist das noch mit Leiden verbunden, aber wenn der König kommt und vor der Welt erscheint, dann wird er begleitet werden von vielen, vielen, die ihm angehören, das sind alles Könige. Die fangen dann an zu regieren. Was ist das für ein Segen? Wie reich sind wir? Was hat Gott uns nicht alles geschenkt? Vierte Segnung, Vers 12. Und das Land, das ich Abraham und Isaak gegeben habe, dir will ich es geben. Gott hat ein Land verheißen und er wird es Jakob und seiner Nachkommenschaft geben. Haben wir auch ein Land? Ja, ein herrliches Land. Wenn man das Buch Josua studiert, dann sieht man, dass es uns hinweist auf das Land, in das Gott uns geführt hat. Und das Land ist ein himmlisches Land. Es ist ein Land, das der Epheserbrief nennt, die himmlischen Örter. Und in Kapitel 2, ich glaube es ist Vers 6, da kannst du nachlesen, dass jeder Gläubige, der heute an den Herrn Jesus glaubt, dass der nicht nur gesegnet ist mit jeder geistlichen Segnung in himmlischen Örtern, sondern auch versetzt ist dorthin. Eigentlich sind die Gläubigen gar nicht mehr auf der Erde, sondern in Christus sind sie in die himmlischen Örter versetzt. Das ist unser Land und das ist solch ein herrliches Land. Es ist der Mühe wert, dass man die Bibel daraufhin untersucht, was unsere Segnungen sind. Und wie herrlich das Land ist, in das der Herr Jesus jetzt schon eingegangen ist und in das wir mit ihm versetzt sind. Natürlich können wir auch daran denken, dass wir dieses Land buchstäblich in dem Augenblick in Besitz nehmen, wo der Herr Jesus kommt und uns einführt in den Himmel. Aber das Schöne ist doch, dass wir im Grunde in der Atmosphäre dieses Landes schon heute leben dürfen. Fünfte Segnung, Vers 13. Und Gott fuhr von ihm auf an dem Orte, wo er mit ihm geredet hatte. Ja, vielleicht sagst du, was ist das für eine Segnung, wenn Gott weggeht? Gott hat jetzt Jakob, wenn wir das so einteilen dürfen, vier wunderbare Segnungen gegeben. Zuerst den Namen geändert, sich dann als der Allmächtige vorgestellt, dann ihm eine reiche Nachkommenschaft mit bedeutenden Königen verheißen und schließlich ein Land verheißen. Und nachdem Gott das alles getan hat, geht er zurück in den Himmel. Aber ist das nicht etwas ganz Großartiges? Gott ist dem Jakob sichtbar erschienen. In Kapitel 28 war es ein Traum, aber hier ist es Realität. Ich glaube, dass Gott hier mit Jakob gesprochen hat, wie ein Mann, möchte ich einmal anwenden, mit seinem Freunde, von Angesicht zu Angesicht. Und liebe Geschwister, das erinnert mich daran, wie der Herr Jesus nach vollbrachtem Werk, er war hier auf die Erde gekommen, um den Willen Gottes zu erfüllen. Und er hat das so treu erfüllt. Er hat Gott in seinem ganzen Leben gedient. Er hat in den 3 Jahren seines öffentlichen Dienstes Gott auf wunderbare Weise verherrlicht. Dann hat er sein Leben auf dem Kreuz von Golgatha gegeben. Gott hat ihn auferweckt. Und dann hat der Herr Jesus noch 40 Tage in der Mitte seiner Jünger verbracht. Und dann kam ein Augenblick, dann ist er mit den Jüngern auf den Ölberg gegangen. Ist gut, wenn man sich sowas mal richtig vorstellt. Da sind die 12 Jünger. Oder waren es 11? Matthias kam jetzt später dazu. Da sind die 11. Vielleicht kann man sich das so vorstellen, dass der Herr Jesus in der Mitte ist. Er hat ihnen vieles gesagt, was ganz wichtig war für sie, woraus auch wir viel lernen können. Und plötzlich hebt der Herr Jesus seine Hände hoch und segnet die Jünger. Das kannst du nachlesen in Lukas 24. Und so wie er seine Hände ausstreckt, erhebt er sich plötzlich. Die Jünger denken, was ist das? Da fuhr Jehova, nachdem er geredet hatte, auf. Und sie schauen hinauf und ihr Herr wird immer höher getragen. Schau hinauf. Und was sehen sie? Er wird immer kleiner. Aber sie sehen immer noch, wie er seine Hände ausbreitet zum Segnen. Ist das nicht herrlich? So fährt der segnende Herr hinauf. Und darum ist die Tatsache, dass Jehova hier von Jakob auffährt, auch ein wunderbarer Hinweis darauf, wie der Herr Jesus seine Jünger gesegnet hat. Und wenn wir ihn sehen könnten, ich möchte das mal so anwenden, dann würden wir seine ausgebreiteten Hände sehen, wie er all die Seinen segnet. So haben wir das gesungen. Breitest segnend deine Hände über sie in Kampf und Leid. So ist der Herr Jesus da. Und plötzlich sehen sie ihn nicht mehr. Und im selben Augenblick stehen da 2 Engel und dann sagen sie zu den Jüngern, was schaut ihr denn hinauf? So wie ihr ihn habt hingehen sehen, so wird er wiederkommen. Aha, hier liegt also auch noch die Verheißung seiner Wiederkunft drin. Und ist das nicht ein herrlicher Segen, dass wir jeden Tag damit rechnen können, dass der Herr Jesus wiederkommt? Er hat gesagt, ich komme bald. Es gibt nichts, was vorher noch geschehen müsste. Was ist das für eine herrliche Hoffnung? Sag mal, hast du heute schon daran gedacht, dass dies der letzte Tag sein kann, wo der Herr Jesus kommt? Füll dein Herz mit der Freude seines Kommens. Und dann sag es ihm auch. Darf ich noch mal fragen, wann hast du zuletzt gesagt, Herr Jesus, komm? Sagt er es nicht in Offenbarung 22 durch Johannes? Der Braut, der Geist und die Braut sprechen, komm! Wann sagen wir, Herr Jesus, komm? Beraubt euch nicht der Freude und der Kraft und der Ausrichtung eures Lebens, die darin begründet liegt, dass man den Herrn Jesus erwartet. Er fuhr hinauf. Hätten wir das miterlebt, wie die Jünger, wie der Herr Jesus emporgehoben wurde, vielleicht würden wir ihn viel mehr erwarten. Aber wir sind nicht verkürzt. Wir wissen heute viel mehr darüber, wie der Herr Jesus wiederkommen wird. Damals sprachen die Jünger, sprachen die Engel davon, dass der Herr Jesus wiederkommen würde und in Herrlichkeit erscheinen würde. Wir wissen heute durch die Worte des Herrn Jesus aus Johannes 14 und aus 1. Thessalonicher 4, dass er vorher kommen wird, vor den Gerichten, um uns zu sich zu nehmen. Ein Ereignis, auf das wir jeden Tag warten können. Ist das nicht der größte Segen? Ich möchte so sagen, dass eigentlich hier 2 Segnungen sind. Der segnende Herr fährt auf und er hat verheißen, dass er wiederkommt. Das ist das Nächste, was geschehen wird. Es ist gut, die Prophetie zu studieren. Wir möchten das auch gerne morgen ein bisschen machen. Aber es ist ganz wichtig, dass du und ich eine ganz persönliche Beziehung zu dem Herrn Jesus haben und dass sie auch sich darin äußert, dass wir sagen, Herr Jesus, komm.
Uns das Lied singen, O Vater reich gesegnet, Lied 86.
O Vater reich gesegnet, bin ich auf Erden schon, weil du
wie könnte